Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Antje Allroggen im Studio, guten Tag. Es muss sich etwas ändern. Das fordern gerade viele, zum Teil auch mit ziemlicher Vehemenz, mit Blick auf die Rassismusproteste nach dem Tod des Afroamerikaners George Floyd. Und damit sind vor allem gesellschaftliche Veränderungen gemeint. Wir interessieren uns in dieser Sendung für die Verquickung von Sprache und Rassismus und unsere Rolle dabei. Außerdem berichten wir sozusagen am Wendepunkt, an dem sich die Corona-Kurve gerade deutlich abflacht, mit welchen neuen und zum Teil auch unkonventionellen Modellen Medienunternehmen den Weg aus der Pandemie wagen. Zum Teil funktioniert das tatsächlich nicht nur mit der Zeitung, sondern auch mit Schuhen. Nicht nur Politik, Kultur und Wirtschaft, auch die Medienwissenschaften ziehen gerade erste Bilanzen aus der Zeit der Krise. So auch das European Journalism Observatory, kurz EJU, angedockt am Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus an der TU Dortmund. Das EJU hat vor wenigen Tagen eine Reihe von Analysen über die weltweite Berichterstattung zu Corona veröffentlicht, mit Berichten von Medienexpertinnen und Experten aus 47 Ländern, auf Deutsch und auf Englisch, die die Corona-Berichterstattung in ihren jeweiligen Ländern analysiert haben. Darüber gesprochen habe ich heute Mittag mit Tina Bettels-Schwabauer, leitende Redakteurin der deutschen Website von EJU und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Erich-Brost-Institut für internationalen Journalismus. Und ich habe sie zunächst gefragt, wenn man die Corona-Berichterstattung von knapp 50 Ländern miteinander vergleicht, was ist Ihnen und Ihren Kolleginnen und Kollegen dabei zuallererst aufgefallen?
Wir konnten dabei beobachten, dass es praktisch in der weltweiten Berichterstattung über die Corona-Krise vor allem drei Unterschiede gibt. Medien sollten ja während der Corona-Pandemie natürlich Orientierung bieten, indem sie umfassend über die Entwicklung der Krise berichten, über Gefahren und Schutzmaßnahmen aufklären und dabei natürlich aber auch ihre kritische Distanz zur Regierung und zur Politik bewahren und damit auch ihre Funktion als Watchdog aufrechterhalten. Wir haben festgestellt, dass es eben Länder gibt, in denen das auch genau so funktioniert. Und dann gibt es aber wiederum Länder, in denen Medien zwar von Anfang an umfassend über die Corona-Pandemie berichtet und die Bevölkerung auch aufgeklärt haben, aber da wurde eben jeglicher kritischer Diskurs vermisst. Mhm. Und dann gibt es eben als drittes Beispiel auch Länder, in denen die Regierung den Ausbruch des Virus zu Beginn eben verharmlost hat und die Medien anfangs so gut wie gar nicht darüber berichtet haben oder eben auch berichtet haben, dass in anderen Ländern Panik verbreitet worden sei, weil die Medien in diesen Ländern dann eben das Sprachrohr der Regierung sind und mehr oder weniger Verlautbarungsjournalismus betreiben.
Wo lief es denn gut? Und wo lief es nicht gut?
Also es lief vor allem in Osteuropa und auch in vielen afrikanischen Ländern schlecht. Da wurden Anti-Fake-News-Gesetze erlassen. Das heißt, den Journalisten wurde untersagt, Falschinformationen zu verbreiten. Es ist aber natürlich so, dass eben die jeweiligen Regierungen entschieden haben, was eben Falschinformationen sind. Das heißt, die Medien konnten nicht mehr frei berichten. Und es werden mir jetzt sicherlich viele widersprechen, die sich vor allem in den ersten Wochen der Corona-Krise zu Wort gemeldet hatten. Aber ich würde schon sagen, dass es in Deutschland ganz gut lief, dass hier eben tatsächlich eine ausgewogene und nach einigen Tagen dann auch doch kritische Berichterstattung stattgefunden hat. Das hat auch gerade neulich eine Studie von der Uni Münster festgestellt, dass die Berichterstattung in Deutschland eben gar nicht so unkritisch war, wie es eben viele zu Anfang der Krise gesagt hatten, viele Medienwissenschaftler.
Sie haben es gerade so formuliert, dass die Regierungen in vielen Ländern verharmlost haben, was die Berichterstattung anbetrifft. Damit ist dann ja auch die Pressefreiheit in Gefahr gewesen in vielen Ländern rund um den Globus. Und dabei war ja wohl, wenn ich das richtig verstehe, Ihre Veröffentlichung, der Ausbruch der Pandemie, auch ein Vehikel, das Recht auf freie Meinungsäußerung einzuschränken. In welchen Ländern lässt sich das denn besonders beobachten?
Abgesehen von Europa lässt sich das in China beobachten. Da wurde die Pressefreiheit natürlich enorm eingeschränkt. Auch in Iran, wo eben fast alle Medienunternehmen in staatlicher Hand sind oder enge Beziehungen zur Regierung haben. In diesen Ländern hat sich eben die Berichterstattung der Medien über die Corona-Krise mehr auf offizielle Quellen und das Narrativ der Regierung fokussiert. Aber auch in Europa gibt es eine ganze Reihe an Ländern, vor allem im östlichen Teil von Europa, in denen eben die Pressefreiheit unter Beschuss stand und immer noch steht und sich vor allem diese ganzen Notstandsgesetze, die erlassen wurden, auch auf die Corona-Berichterstattung ausgewirkt haben. In Polen beispielsweise wird die Pressefreiheit ja auch von Jahr zu Jahr schlechter. Und hier hat es da der öffentlich-rechtliche Rundfunk, der eben stark von der Regierung kontrolliert wird, geschafft, eben weiterhin seine politische Agenda zu verbreiten und immer das Narrativ der Regierung bezüglich der Corona-Krise wiederzugeben.
Interessant finde ich auch bei Ihrer Veröffentlichung, dass Sie ja in viele afrikanische Länder geschaut haben. Also hier denkt man ja häufig immer noch, auch wenn von Corona die Rede ist, an den ganzen Kontinent, nicht an einzelne Staaten. Dabei scheint es ja doch einige Unterschiede zu geben. Ich fand zum Beispiel interessant, dass Sie sagen, dass vor allem Journalisten in Westafrika ganz erfolgreich gegen Falschmeldungen im Netz angeschrieben haben.
Gerade in Westafrika stand in der Berichterstattung der Blick auf die Schwächen der Gesundheitssysteme und aber auch der Blick auf Fake News, dass Fake News eben berichtigt werden, ja sehr im Fokus. Und in, ja sagen wir, ost- und westafrikanischen Staaten, wie zum Beispiel der Elfenbeinküste, Guinea-Bissau, Kenia und Uganda, haben sich die Journalisten vor allem auch um die gesundheitliche Aufklärung bemüht und haben damit dann eben auch beispielsweise verhindert, dass sich Menschen durch sogenannte Behandlungsmethoden, von denen sie im Internet gehört haben, die sich selbst in Gefahr bringen.
Tina Bettel-Schwabauer über eine neue medienwissenschaftliche Dortmunder Analyse über Corona-Berichterstattung in 47 verschiedenen Ländern. Auch in Deutschland gehört Rassismus zum Alltag. Und obwohl es laut Grundgesetz verboten ist, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Herkunft oder ihres Aussehens zu benachteiligen, findet Rassismus immer wieder statt, mitunter auch ungewollt oder unbewusst. Auch der Gebrauch einer ungenauen oder historisch belasteten Sprache kann ein Verstärker für rassistische Aussagen sein. Gerade zum Beispiel gibt es eine rege Diskussion darüber, ob es nicht endlich mal an der Zeit sei, den Begriff Rasse aus dem Grundgesetz zu streichen. Und auch wir Medien sollten beim Gebrauch bestimmter Wörter eine Vorbildfunktion haben, wenn wir niemanden ausgrenzen wollen. Mehr dazu in unserer Kolumne.
Medias Res. Marina Weißband.
Ich zog kurz die Luft ein, als Anne Will vergangenen Sonntag in ihrer Sendung zur Situation in den USA von einem Rassenproblem sprach, was Alice Hayes das sofort zu Rassismusproblem verbesserte. Die Moderatorin stellt später auf Twitter klar, dass es sich um einen echten Versprecher gehandelt hatte. Die Reaktionen auf diese wenigen Sekunden fielen allerdings turbulent aus und zeigen, wie emotional Sprache aufgeladen ist, denn sie hat Macht. Sie hat Macht, Realität zu verändern oder zu zementieren. Wer ist schuld an etwas? Wie unterscheiden sich Menschen? Welche Eigenschaften schreiben wir ihnen zu? Begriffe tragen Antworten auf diese Fragen in sich. Und manche sind nicht hilfreich. Zum Beispiel das Wort Rassenunruhen. Das Wort ist eine Eindeutschung von Race Riots. Eine ziemlich schlechte, denn das Wort Race hatte im Englischen schon immer eine starke soziale Bedeutung, während das deutsche Wort Rasse ein biologistisches ist und die Existenz von Menschenrassen suggeriert, die es nicht gibt. Dennoch taucht das Wort Rassenunruhen vom Spiegel bis zur Deutschen Welle überall auf. Als Moderatorin Marietta Slomka diesen Begriff versehentlich im Heute-Journal benutzt, geht sie damit in einer Folgesendung vorbildlich transparent und selbstkritisch um. Im Interview mit dem Kabarettisten Marius Jung stellt sie dar, wie sogar sensibilisierte Menschen immer wieder solche veraltete und geladene Sprache verwenden und damit auch alte Ungerechtigkeiten am Leben halten. Sie fragt ihn, ob wir Deutschen eigentlich ein Vokabeldefizit hätten, weil es zum Beispiel kein Pendant in der deutschen Sprache für den Begriff POC, Person of Color, gäbe. Und Jung sagt dazu, das gilt überhaupt für Menschen, die nicht der Norm entsprechen. Es passiert ständig. Wir sagen zum Beispiel Fremdenfeindlichkeit, wenn wir Rassismus meinen und machen damit Menschen, die seit Generationen in Deutschland wohnen, zu Fremden. Wir haben deshalb so wenige Worte, um über Rassismus zu sprechen, weil es nicht Teil unserer Kultur ist, über Rassismus zu sprechen. Das ganze Thema wird als Minenfeld empfunden, weil die oberste Priorität darin besteht, selbst kein Rassist zu sein. Viele Menschen betonen, wann immer es um Rassismus geht, ich sehe keine Hautfarbe, ich beurteile jeden individuell. Und ich verstehe den Impetus. Sie wollen sagen, ich bin kein Rassist, der Menschen nach ihrer Hautfarbe beurteilt. Aber was sie in Wirklichkeit sagen, ist, ich weigere mich, den Rassismus zu sehen, dem Menschen wegen ihrer Hautfarbe ausgesetzt sind. Denn Rassismus funktioniert, genau wie andere Unterdrückungsstrukturen, dadurch, dass er für Unbetroffene unsichtbar ist. Um ihn aufzulösen, müssen wir ihn sichtbar machen und über ihn sprechen. Denn wir alle können rassistisch sein, was uns nicht gleich den vernichtenden Stempel Rassist aufdrückt. Ich höre oft, man weiß ja gar nicht, was man heute noch sagen darf. Dazu folgendes: Wenn du nicht weißt, was du sagen darfst, um deine Mitmenschen nicht zu verletzen, dann hast du sie nicht gefragt. Du hast nicht mit ihnen gesprochen. Und wir müssen sprechen.
Die Kolumne von Marina Weißband. Sie finden übrigens auf unserer Internetseite deutschlandfunk.de/rassismus ein umfangreiches Dossier, das sich mit dem Thema intensiv beschäftigt. Sie haben es vielleicht schon gehört. Die Corona-Krise hat den stärksten Exporteinbruch der deutschen Nachkriegsgeschichte verursacht. Im April gingen die ausgeführten Waren um mehr als 31% im Vergleich zum Vorjahr zurück. Unternehmen müssen also nach neuen Produktions- und Vertriebswegen suchen, wollen sie die Krise langfristig überleben. Das gilt natürlich auch für viele Medienhäuser. Auch sie haben unter den Auswirkungen der Pandemie gelitten oder tun es immer noch. Bei den privaten Hörfunkveranstaltern sind die Werbeeinnahmen im Schnitt um die Hälfte weggebrochen. In manchen Regionen sollen die Verluste sogar noch größer sein, zum Beispiel in Berlin. Dort kämpfen gleich 3 Dutzend kommerzielle und öffentlich-rechtliche Radiosender um ihre Hörerinnen und Hörer. Michael Mayer hat sich beim privaten Anbieter KISS FM umgehört.
Kiss FM ist an, der Beat von Berlin an diesem Mittwoch. Holger und Lori für euch am Start, hallo.
Ja, herzlich willkommen zur Show, Party People.
Ihr kennt das von euch.
Tolga und Lori sind 2 der Stars des privaten Jugendradios KISS FM. Die beiden Moderatoren sind Mitte Mai erstmals wieder gemeinsam auf Sendung gegangen. Tolga erzählt, dass die vergangenen Wochen durchaus fordernd gewesen seien.
Also wir haben grundsätzlich immer sehr viel Kontakt mit unseren Hörern gehabt, auf Augenhöhe. Wir sind quasi so ein bisschen die guten Freunde unserer Hörer. Die rufen uns immer an bei allen möglichen Themen. Jetzt war natürlich Corona dann das riesen XXL-Thema. Und ich glaube, die Bindung zu unseren Hörern ist dadurch nochmal ordentlich gestärkt worden. Das war dann nochmal auf einer persönlichen Ebene intensiver alles.
Das junge Programm wird unter dem Dach des Medienzentrums Berlin produziert, einer GmbH, die noch weitere Sender wie den Berliner Rundfunk oder 94.3 RS2 betreibt, die sich an ältere Hörer richten. Geschäftsführer und Chefredakteur der Wortinhalte des Medienzentrums Berlin ist Armin Braun. Er erzählt, dass auf allen Kanälen, UKW, digital, Social Media, eine stark erhöhte Zugriffsrate in den letzten Wochen zu verzeichnen war.
Ich würde sagen, Radio ist das Leitmedium geworden. Also wir haben signifikante Anstiege, vor allem in den digitalen Kanälen, wo wir das ja sofort messen können. Und wir sehen, es besteht eine wahnsinnserhöhte Nachfrage nach Information, aber auch zeitgleich nach Unterhaltung. Also eine hohe Anforderung ans Programm, eigentlich mehr Content zu erzeugen als vorher. Und jetzt kommt aber das Paradoxe daran, zeitgleich erwischt uns die Corona-Krise wirtschaftlich natürlich als Privatsender mit voller Wucht.
Was für KISS FM gilt, lässt sich für alle lokalen Radiosender feststellen. So schätzt der Privatsenderverband VNET, dass die Erlöse aus Radiowerbung in den Monaten März, April, Mai um durchschnittlich 50% zurückgegangen sind. Im Einzelfall seien die Verluste noch größer. Rückgänge bei der Werbung gehen durch alle Bereiche. Überregional gingen sie noch stärker zurück als bei den lokalen Werbeschaltungen. Ein weiteres Problem: Die meisten Radiosender erzielen lukrative Zusatzeinnahmen durch Veranstaltungen wie Konzerte, Festivals und Ähnliches. Fast alles davon fällt nun Corona-bedingt weg. Christopher Franzen ist Geschäftsführer der Frank-Otto-Medienbeteiligungsgesellschaft, die Radiosender unter anderem in Hamburg, Sachsen und Berlin betreibt. Franzen sagt, die momentan erzielten Umsätze seien existenzbedrohend. Derzeit gäbe es zwar verschiedene Hilfsprogramme einzelner Bundesländer, um den lokalen Hörfunksendern zu helfen, diese seien aber meist bescheiden, sagt Franzen.
Insgesamt bleiben die Programme im Volumen alle relativ niedrig. Das in Brandenburg soll 600.000 Euro sein. Ganz NRW ist im Moment 700.000 Euro. Also das bringt für die ganze Szenerie relativ wenig. Auf der anderen Seite gibt es nationale Bemühungen bei uns. Da geht es um Fragen, kann man die Deutsche Telekom dazu bewegen, ihre Standortmieten für unsere Sender auf den hohen Sendemasten zu reduzieren. Davon erhoffen wir uns eigentlich mehr, weil die Volumina größer sind.
Anfang Juni verabschiedete die Bundesregierung ein Nothilfepaket in Höhe von 20 Millionen Euro. Der Privatsenderverband VNET begrüßte die Maßnahme. Aber auch die verschiedenen Einzelinitiativen der Bundesländer bewertet die Direktorin der Medienanstalt Berlin-Brandenburg, MABB, Anja Zimmer, positiv. In Brandenburg will man sich etwa an den Verbreitungskosten der Sender beteiligen, die oft eine hohe Belastung darstellten.
Deshalb finde ich das eigentlich einen sehr charmanten Weg. Verbreitung ist unabdingbar, sodass wir tatsächlich auch sicherstellen müssen, dass sie fortgeführt wird. Und wenn man an Verbreitungskosten anknüpft, dann fördert man eben auch ganz besonders lokale Veranstalter, für die die Verbreitungskosten relativ gesehen besonders hoch sind.
Festzuhalten bleibt, viele der Hilfspakete der Länder sind derzeit noch zeitlich begrenzt. Was danach kommt, wenn im zweiten Halbjahr bei den Sendern noch immer keine spürbare Verbesserung der Einnahmen zu verzeichnen ist, ist noch völlig offen. Für den Moment hoffen die KISS FM-Moderatoren Tolga und Lori, dass es trotz der Corona-Beschränkungen bald wieder aufwärts geht.
Auch unser Programm wird wieder normaler. Für uns auf der Arbeit im Studio hat sich eigentlich Folgendes nur verändert, dass wir jetzt wieder zusammen Radio machen dürfen. Das ist auf jeden Fall sehr erfreulich.
Ja, und wir stehen natürlich auch entsprechend voneinander entfernt und achten darauf, dass wir auch, wenn wir irgendwie Social Media machen, dass wir da jetzt natürlich nicht ganz aneinander kleben. Also wir sind auf eine Art trotzdem irgendwie Kontaktperson. Aber auch da war es natürlich mit der Chefetage alles abgesprochen, dass es klar geht, dass wir jetzt wieder zusammen senden können und dann noch die Regeln beachten.
Ja, und so funktioniert das hier übrigens auch. Die Berliner Moderatorinnen Tolga und Lori waren das in einem Beitrag von Michael Mayer. Und wir bleiben noch bei der Frage, wie Medienhäuser ihre zum Teil auch Corona-bedingte Krise überwinden können und wollen hier einmal von einer unkonventionellen Maßnahme berichten. Das Mindener Tageblatt hat die Pandemie dazu genutzt, ein neues Vertriebsmodell auf den Weg zu bringen. Das ist ein Internetportal, das in den lokalen Einzelhandel vor Ort vernetzen soll und bei dem der Verlag selbst als Zulieferer funktioniert. Bislang wurde das von Kunden und Geschäften gut angenommen. Es ist also ein gutes Modell für die Krise gewesen. Ob es darüber hinaus auch Bestand haben wird, Michael Borgers.
Es ist einiges los im Schuhhaus Niemann im niedersächsischen Bückeburg. Eigentlich alles wie immer, sagt Philipp Niemann, der den Familienbetrieb in fünfter Generation leitet. Wären da nicht die Masken, die alle tragen, und wären da nicht die vergangenen Wochen?
Wir haben 140-jähriges Jubiläum in diesem Jahr und zwei Weltkriege, ein großes Feuer in den 60er Jahren, Hochwasser 2010 und hatten nie so lange geschlossen.
Gut fünf Wochen waren es am Ende. Eine Katastrophe für ein Geschäft, das bislang auf den Verkauf vor Ort und nicht im Netz gesetzt hat. Also habe man auch begonnen, Schuhe per Telefon oder Videochat zu verkaufen. Und dann von Fahrern des lokalen Zeitungsverlags ausliefern zu lassen, erklärt Niemann.
Das heißt, wir haben das morgens gepackt und dann wurde es am selben Tag noch zugestellt. Das war regelmäßig schneller, als dass die überregionalen Paketdienstleister momentan auch aufgrund der Corona-Krise leisten konnten.
Auf das Schuhhaus gleich zu Beginn der Ladenschließungen zugekommen war JCC Bruns, der Verlag des Mündner Tageblatts, ebenfalls ein Traditionsunternehmen. Eines, das bekannt ist dafür, dem kriselnden Zeitungsgeschäft mit immer neuen Geschäftsideen zu begegnen. Eine Art Amazon für den lokalen Handel aufzubauen, daran habe man schon länger gearbeitet, sagt Geschäftsführer Carsten Lohmann. Die Krise habe es letztlich nur beschleunigt, das Modell auch tatsächlich anzubieten.
Ja, Corona hat dafür gesorgt, dass wir alle Bestandteile, die wir eh schon im Verlag und Verlagsumfeld hatten, zusammengeführt haben.
Mehr als 300 Händlerinnen und Händler würden bereits bei der neuen lokalen Verkaufsplattform seines Hauses mitmachen. Eine Zusammenarbeit, von der beide Seiten auch auf lange Sicht profitieren, wie Lohmann erwartet.
Weil ich der festen Überzeugung bin, dass wir den lokalen Einzelhandel davon überzeugen können, dass er sowohl natürlich selber Kontakt zu seinen Kunden halten kann und auch die Kunden im Laden begrüßen soll und will und darf, dass er aber sich über uns vielleicht noch ein kleines digitales Extrageschäft sichern kann.
Zeitungsverlage kennen das Wort Krise nicht erst seit Corona. Und so betont Christian Eggert vom Bundesverband Deutscher Zeitungsverleger BDZV, auch andere Verlage würden längst an oder mit ähnlichen Geschäftsmodellen arbeiten.
Land auf Land ab, alle machen es ein bisschen unterschiedlich, aber es wird von vielen Verlagen angeboten. Jetzt in der Corona-Krise hat es sich besonders bewährt, weil jetzt die Verlage ihre regionale Stärke ausspielen konnten.
Unter Corona werde das nun erstmalig auch sichtbar. Und was läuft dabei gut und was nicht? Als Verband fördere man schon seit Jahren den Austausch über die gemachten Erfahrungen. Denn, so Eggert, man sei überzeugt, dass alle Verlage davon profitieren, wenn sie die Stärken ihrer Logistik ausbauen.
Weil kein Verlag kann darauf verzichten, eigene Zusteller zu haben, eine eigene Logistik zu haben, weil niemand sonst stellt unsere Abonnements morgens zu.
Zumindest noch ist das so. Stichwort Digitalisierung. Denn Expertinnen und auch viele Zeitungsmacher selbst gehen davon aus, dass die Tage der gedruckten Zeitung gezählt sind, dass die Zukunft der Lokalpresse im Internet liegt. Und auch hier hat die Corona-Krise ihre Spuren hinterlassen.
Noch nie haben Verlage in so kurzer Zeit so viele neue Kunden für ihre digitalen Angebote gefunden wie in den letzten 6 Wochen.
Zieht Christian Eggert vom BDZV eine Bilanz.
Wir haben erfreut festgestellt, dass ein großer Teil der Kunden, die wir in den letzten 6 Wochen gewonnen haben, bis jetzt noch dabei geblieben sind, also nicht gekündigt haben.
Ein positiver Trend, den auch Benjamin Piel, Chefredakteur des Mündner Tageblatts, bei seiner Zeitung beobachtet.
Wir haben jetzt uns viele neue digitale Kunden erobert. Die schauen jetzt, glaube ich, in unsere Produkte stärker rein durch die Krise, als sie das vorher getan haben.
Doch am Beispiel der ostwestfälischen Lokalzeitung zeigt sich auch, wie sehr diese Entwicklung noch am Anfang steht. Die Zahl der Digitalabonnenten beim Mindener Tageblatt hat sich zwar verfünffacht, aber nur von rund 250 vor der Corona-Krise auf gut 1000 mehr heute. Eine vergleichsweise kleine Zahl gegenüber den fast 28.000 Printabonnenten der Zeitung. Dennoch blickt Benjamin Piel optimistisch in die Zukunft. Er hofft, dass die Leserinnen und Leser das digitale Angebot gerne nutzen und der Zeitung erhalten bleiben.
Verlage zwischen Lokalnachrichten und Logistik. Michael Borgers über Zeitung machen heute.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Mein Name ist Tino Zippel und ich arbeite für die Ostthüringer Zeitung. Thüringen ist bislang das einzige Bundesland, in dem bis jetzt keine Profifußballspiele erlaubt sind. Der FC Carl Zeiss Jena und der FFUSV Jena mussten deshalb schon Heimspiele außerhalb Thüringens austragen. Und wir forschen nach, ob dies am kommenden Wochenende wieder nötig ist.
Und was gab's überregional? Von der EU heute mal Lob. Die Kommissionsvize Vera Jourova sagte, sie unterstütze die Reaktion von Twitter auf Tweets von Trump. Es habe die Fakten geprüft und ergänzt. Genauso wünschte es sich die EU-Kommission beim Kampf gegen Desinformation im Internet und forderte heute die Plattformen dazu auf, künftig monatlich Bericht zu erstatten über ihre Maßnahmen. Nach den Nachrichten empfehlen wir den Büchermarkt, heute mit dem Roman Die Armee der Schlafwandler vom Autorenkollektiv Wuming. Hier am Mikrofon war Antje Eilroggen. Danke fürs Zuhören.